Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, habe heute das Vergnügen, mit meinem Kollegen Erik zu sprechen.
Vergnügen?
Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Und hallo, unser Thema ist natürlich die Tour de France der Frauen. Wir blicken voraus auf das wichtigste Rennen im Kalender, im Rennkalender der Frauen World Tour.
Vierte Austragung mittlerweile von der Tour de France Femme Avec Zwift, wie sie ja vollständig
in voller Pracht heißt. Ja, genau. Es geht los in 5 Tagen am Samstag, 26. Juli ist es soweit. 9 Etappen dieses Mal.
Eine mehr.
Eine mehr. Das Rennen wächst, kann man sagen. Aber, also wir gucken auf den Kurs, auf die Strecke, wir gucken auf die Favoritinnen und wir geben unseren Tipp ab, die jeweiligen Tipps. Und ja, wollen uns all ein bisschen in Vorfreude bringen. Und es ist natürlich, die Männertour läuft gerade und es ist ja einfach hervorragend, dass die Tour de France jetzt 4 Wochen dauert mittlerweile, dadurch, dass das Frauenrennen direkt im Anschluss ist. Der Blues am Montag nach Ende der Tour, der kommt gar nicht auf, weil die Tour läuft da schon, die Frauentour läuft da dann auch schon den dritten Tag dann. Also es geht einfach direkt weiter.
Letztes Jahr war es ja mit Olympia in Paris noch ein bisschen anders. Da waren die Frauen erst im August dann dran. Dieses Jahr ist wieder wie in den ersten 2 Jahren Männertour zu Ende und nahtlos geht die Frauentour weiter.
Wenn wir jetzt schon zurückblicken, gucken wir mal aufs letzte Jahr. Das war doch der Wahnsinn, oder? Also 4 Sekunden haben 2024 den Unterschied gemacht. Nach 1000 Kilometern, nach 8 Etappen, nach vielen Bergen. 4 Sekunden lag Kasia Niewiadoma am Ende vor Demi Vollering. Und das war absolutes Herzschlagfinale, weil ja, also wirklich bis auf die letzten Meter war nicht klar, wer gewinnt eigentlich die Tour de France. Es ging nicht nur um den Etappensieg, es ging auch um den Gesamtsieg. Und wie hast du es damals erlebt?
Lustigerweise gar nicht live, weil ich an dem Tag noch auf dem Bikepacking-Trip war und wir sind dann erst, mein Kumpel und ich, abends irgendwie angekommen. Und ein anderer Freund hatte mir aber, weil der wusste, dass ich nicht live gucken konnte, hat gesagt, guckt auf jeden Fall nicht nur den Schlussanstieg, guckt die letzten, ich weiß gar nicht, 40, 50 Kilometer. Mhm. Und das haben wir dann wirklich gemacht. Wir haben nicht geschaut, wie ist es ausgegangen, sondern wir haben uns abends dann vor den Fernseher gesetzt, haben es nochmal online dann aufgerufen und haben wirklich, als es unten in diesen Schlussanstieg nach Alpe d'Huez reinging, haben wir uns beide angeguckt und gesagt, ja gut, jetzt gewinnt Vollering das halt, weil sie hat so viel Vorsprung. Das schafft Niewiadoma nicht, da dran zu bleiben. Und auch als dann so auf den ersten Metern des Anstiegs das noch mehr in Wollerings Richtung schlug mit dem Vorsprung, dachte mir so, okay, gut, das Ding ist jetzt eigentlich durch. Und irgendwann merkt mir so, hoppla, warte mal, das
die
könnte
hat sich
noch
ihre Kraft verdammt gut eingeteilt.
Ja, also, und dann wirklich, wir saßen auf den letzten Metern davor, oh Gott, jetzt geht's ja noch um die Bonussekunden oder nicht? Und ja Wahnsinn. Also, ich würde sagen, auch jetzt, wenn man jetzt Männer und Frauen in einen Topf wirft, eine der besten Tour de France-Etappen, die ich jemals gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal für die, die es nicht mehr so vor Augen hatten. Vollering war bei dieser Tour de France natürlich die große Favoritin, fuhr schon im gelben Trikot, ist dann bei einer Etappe gestürzt, auch noch ungeschickterweise abgeräumt von ihrer eigenen Teamkollegin. Dann hat das Team nicht wirklich gewartet, sondern ist vorne auf Etappensieg gefahren, hat die Etappe auch gewonnen, aber die in Gelb fahrende Demi Vollering fuhr dann mehr oder weniger alleine dem Feld hinterher, kassierte einen Zeitrückstand und davon profitierte dann eben Kasia Niewiadoma, die dann das gelbe Trikot hatte und dann ging es immer so ein bisschen wieder zurück. Dann hat sich Demi Vollering was geholt, aber Kasia Niewiadoma hat gut gegengehalten. Es war dann irgendwie da schon der Kampf um die Sekunden und es war klar, die Entscheidung muss fallen auf der letzten Etappe nach Alpe d'Huez durch die Alpen. Es ging erst über den Col du Glandon, fieses, steiles Ding. Vor allen Dingen die letzten
3 Kilometer.
Die Serpentinen hoch zur Passhöhe. Konstant über 10%, also richtig, richtig unangenehm.
Bin ich selber schon gefahren, kriege ich gerade schon wieder Phantomschmerzen.
Dann die Abfahrt und dann eben der Schlussanstieg nach Alpe d'Huez. Und schon am Col du Glandon hat Demi Vollering attackiert. Niewiadoma auch abgehängt und dann ging es eben diesen Berg runter und durchs Tal und dann Alpe d'Huez hoch. Und der virtuell war sie dann schon im gelben Trikot und dann war immer die Frage, schafft sie es, mit wie viel Vorsprung schafft sie es, und dann kam eben diese Aufholjagd der Kasihani Wadoma, die das am Ende dann doch, ja, also es kam ihr ja auch ein bisschen zugute, dass da noch gearbeitet wurde
von anderen Teams.
Demi Wollering hatte eine Begleiterin mit Paulina Rojakas, die nicht wirklich mitgeholfen hat, obwohl sie natürlich eigentlich irgendwie auch um den Tour-Sieg sogar noch gekämpft hat.
Ich wollte gerade sagen,
die hätte auch
gewinnen können.
Genau. Ja. Und dann eben am Ende, wenn man die Zeitabstände dann nimmt, 4 Sekunden Vorsprung für Kasihani Wadoma. Und also was ich total beeindruckend fand, war ja auch einfach diese puren Emotionen auf der Ziellinie. Also wirklich die Wollering, die natürlich dann auch schon ein bisschen, ich glaube, es war eine Minute, die sie vorher da war, die hatte diese eine Minute, um sich schon ein bisschen zu erholen. Also die war nicht mehr so komplett völlig ausgepumpt, aber zählt natürlich jede Sekunde. Nevadoma kommt da rein, ist dann über der Ziellinie völlig ausgepumpt und dann muss erstmal gerechnet werden und so. Und die eine erfährt dann, okay, ich hab's gewonnen, die andere erfährt, ich hab's nicht gewonnen. Und also wenn ich es erzähle, kriege ich wieder die Gänsehaut. Wahnsinn.
Das war beste Werbung für den Sport und eigentlich cool, dass das dann auch beim Frauenrennen der Tour de France passiert ist. Mhm. Ich habe neulich gelesen, dass wohl allein in Frankreich haben 3,5 Millionen Menschen diese Etappe geschaut. Mhm. Also das hat auch wirklich gezogen und auch wirklich, glaube ich, die Message, die der Frauenradsport ja gerade versucht, auch mit der Tour de France Femme nach vorne zu tragen, hat, glaube ich, einfach extrem geholfen. Und ich meine, wir sehen es, das Rennen wächst. Jetzt wieder eine Etappe mehr. Wir sind jetzt bei 9 Etappen. Es geht auch, Spoiler, wieder in die Alpen. Diesmal auf den Col du Tourmalet. Also die Strecken werden ja auch...
Auf den Col de la Madeleine.
Was habe ich gesagt?
Auf den Col du Tourmalet, wir alle wissen, nicht in den Pyrenäen ist. Alpen ist.
Ja. Ich meine natürlich die Madeleine.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja. Stichwort Profi, wusstest du, der Col de la Madeleine ist ja offiziell 2000 Meter hoch, ist er aber gar nicht. Der hat nur 1996 Meter. Der wird aber immer mit 2000 angegeben.
Das ist, also mit diesem Wissen werden, egal wer das jetzt alles hört, wir werden damit die Millionen gewinnen, bei Günther Jauch. Wusste ich tatsächlich nicht, aber wir gucken uns gleich den Parcours auf jeden Fall mal an. Mhm. Wenn eine Tour de France so spannend gewesen ist wie letztes Jahr, droht dann die Gefahr, dass dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, also geht man mit zu hohen Erwartungen daran, erwartet wieder so ein mega spannendes Rennen und so ein Entertainment?
Also ich glaube, dass es so spannend wird, das darf man jetzt nicht nochmal erwarten. Das kann natürlich immer passieren, aber man muss ja auch sagen, das kam ja letztlich nur durch diesen Sturz von Demi Wollering und diesen mangelnden Teamsupport zustande, weil über diese 8 Etappen war sie ja physisch gesehen die stärkste. Also diese Situation wäre ja gar nicht aufgetreten, hätte es gar nicht vorher diesen unglücklichen Zeitrückstand gegeben. Aber sowas kann natürlich immer passieren. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr wieder eine Strecke, es geht in der Bretagne los und man fährt eigentlich so von Nordwest einmal quer durch Frankreich, durch die Mitte durch.
Immer Richtung Osten.
Immer Richtung
in die,
Osten.
In die Alpen rein. Und da ist dann auch die letzte Etappe. Es endet nicht in Paris erneut.
Genau.
Ja,
genau.
Also die Tour de France Femme emanzipiert sich da auch ein bisschen von den Männern, geht ihren eigenen Weg, was ich eigentlich auch sehr, sehr cool finde, weil das natürlich auch entweder mit sehr langen Transfers verbunden wäre, wenn man unbedingt dann immer wieder in Paris enden will, oder mit einer unter Umständen langweiligeren Streckenführung.
Ja, und du sagst es schon, es ist überhaupt nicht langweilig. Also wenn man jetzt so die ersten 3-4 Tage nimmt, dann denkt man, ja gut, ist ja flach. Ja, nee, ist es eben nicht. Also da gibt's halt auch schon die ein oder andere fiese Welle. Zum Beispiel erste Etappe geht's direkt zum Schluss. Ich guck gerade, 1,8 Kilometer, 5,5%. Also 2008 hat dort auch die erste Etappe der Männertour geendet mit einem Sieg von Alejandro Valverde. Und da weiß man, der Mann war kein Sprinter, sondern der war auch eher ein sehr endschneller Klassikerfahrer, der dann da auch, ich glaube, mit einer sogar 1 Sekunde rausgefahren hat damals gegenüber den anderen und sich das erste gelbe Trikot geholt hat. Also das ist so eine, man denkt jetzt irgendwie, ja, ist ja nichts im Vergleich zum Col de la Madeleine, aber da kann man trotzdem schon Zeit auch liegen lassen.
Auch die kurzen Berge, wenn die dafür umso mehr raufgepowert werden, die tun natürlich auch richtig weh.
Ja.
Und wir haben es ja jetzt schon auch bei der Männer Tour de France gesehen, die ist ja auch durch die Bretagne gefahren, auch durch die Normandie. Diese Wellen, da war eine Etappe, die 3.500 Höhenmeter hatte.
Stimmt. Ja.
Und da sind ja auch nur kleine Gruppen dann angekommen. Ein großes Feld vorne, aber dahinter alles ganz schön auseinandergenommen.
Ja.
Von daher gerade die ersten beiden Etappen, auch die zweite Etappe dann der Frauentour, endet mit so einer, mit so einem Puncher-Finale, wo es dann nochmal bergauf geht.
Mhm.
Erst die dritte und vierte, kann man sagen, sind ja eigentlich vergleichsweise flach, wo auch ein Sprintfinale zu erwarten ist. Aber bei den ersten beiden Etappen erwarten wir eigentlich schon direkt die Favoritinnen auch auf den Gesamtsieg ganz vorne, kann man sagen.
Auf jeden Fall müssen die vorne mit dabei sein. Sie müssen vielleicht noch nicht gewinnen. Aber klar, es gibt ja auch mal hier und da eine Bonussekunde zu ergattern. Oder man kann halt auch mal durch eine schlechte Position, wenn dann so eine Lücke in so einem bergaufführenden Zielsprint aufgeht, dann es gibt ja
sind
eigentlich
die ersten Sekunden schon weg.
Sind die schnell weg, weil bei flachen Sprints gibt es ja diese 3-Sekunden-Regel. Also wenn quasi eine Fahrerin ins Ziel kommt und die nächste kommt innerhalb von 3 Sekunden rein, werden sie mit der gleichen Zeit gewertet.
Mhm.
Wenn es aber berghoch führt, wird schon nach 1 Sekunde eine neue Zeit aufgemacht. Und du verlierst aber nicht die 1 Sekunde auf die Fahrerin, die vor dir die letzte in der Gruppe war, sondern du verlierst 1 Sekunde auf die Gruppe.
Mhm.
Und da wird ja die Zeit von der ersten aus der Gruppe genommen. Ich weiß nicht, ob man das gerade akustisch verstehen kann, aber wenn jetzt 50 Fahrerinnen ins Ziel kommen und dann ist hinten nach der letzten 1 Sekunde Lücke und dann kommt die nächste Gruppe, verlieren die nicht 1 Sekunde, sondern wahrscheinlich 10 Sekunden, weil ja zählt, wann ist die erste von der 50-Frau-Gruppe über den Strich gefahren. Und da kann es manchmal schon passieren, dass man dann mal 2, 3, 4, 5, 10 Sekunden liegen lässt und die können halt, wenn einem das 2, 3 Mal passiert in den ersten 3, 4 Tagen, geht man vielleicht schon mit einer halben Minute Rückstand in die Alpen.
Und dann doch wieder der Blick aufs letzte Jahr. Wenn es dann so ganz knapp ist und wirklich der Sekundenpoker entscheidet, dann kann das schon richtig, richtig wehtun. Ja, wir hatten es eben von Demi Wollering schon. Die hat ja dann, und dieser Teamtaktik, die hat ja tatsächlich dann aufs Team gewechselt.
Ja. Es war ja vorher schon klar, dass sie das Team verlassen wird. Es stand noch nicht fest, zu welchem Team sie gehen wird. Aber das war schon letztes Jahr sehr krass auffällig, dass sie da so gar keinen Support hatte. Also, dass ihre Teamkollegin Lorena Wiebes, die sie ja jetzt nicht absichtlich, aber die sie ja quasi zu Fall gebracht hat, dann auch noch im Siegerinterview sagt, ja, ich habe da irgendwie was Gelbes am Boden gesehen, aber ich wusste nicht, dass das Demi Wollering war. Ich habe dann nochmal so am nächsten Tag mir das Peloton aus der Hubschrauberperspektive angeguckt. Also, das die Einzige, die ja gelb trägt, wäre Demi Wollering gewesen. Also, dann war sie es nicht mehr, aber da habe ich schon so gedacht, huiuiui, da hätte ich an dem Tag gern mal hinterher so im Mannschaftsbus oder so beim Abendessen so am Nebentisch gesessen und mal die Ohren gespitzt.
Ja, vielleicht wurde dann eben gerade gar nicht gesprochen,
das
sondern
kann
so
auch sein,
eisiges Schweigen. Aber das ist natürlich Spekulation, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, wie es dann weitergeht. Denn dann fangen eigentlich fast schon ab der 5. Etappe die Berge an und hören gar nicht mehr so richtig auf, oder? Also 5. Etappe kann man noch so durchgehen lassen als Ausreißer-Etappe, noch nicht ganz so krass. Das ist ja ziemlich in der Mitte Frankreichs, geht es da in die Nähe vom Massif Central, aber noch nicht so richtig rein. Das ist, ja, vielleicht Ausreißer-Etappe mit 3 Bergwertungen auf den letzten 30 Kilometern. Also schon auch selektiv. Richtig krass wird es dann eben am Donnerstag, 31. Juli, 6. Etappe von Clermont-Ferrand nach Ambert.
Ja.
123 Kilometer durchs Massif Central. Ja, also da.
Und auch richtig 3 schwierige Anstiege im, ja, in der zweiten Etappenhälfte, kann man eigentlich sagen. Col du Béal, immerhin fast 11 Kilometer, 5,5% auf fast 1400 Metern der Gipfel. Das ist jetzt keine Hochgebirgsetappe, aber ich glaube, das ist so, da werden die, also da wird schon mal richtig Klassement gemacht. Da wird's, ja, also man sieht es auch oft bei den Frauenrennen, dadurch, dass die Leistungsdichte im Frauenradsport noch nicht so hoch ist, wie es bei den Männern ist, dass manchmal schon relativ einfache Anstiege reichen, um einfach ganz klar das Feld zu trennen in die Bergfahrerinnen und Nichtbergfahrerinnen. Und ich glaube, das ist eine Etappe, da, also da wird auch schon mal, wenn man da der Konkurrenz schon mal eine Minute abnehmen kann, dann wird man das auch machen.
Und ich glaube tatsächlich, dass auch sehr entscheidend sein wird, wie gut man regeneriert bei dieser Tour de France, weil dann eben 7. Etappe, Berg endet in Chambéry, schon in den Alpen, mit dem Col du Granier auf den am 20 Kilometer vor dem Ziel und auch auf 1134 Metern. Ja. Und dann kommt ja schon die Etappe auf den Col de la Madeleine, Bergankunft am Col de la Madeleine. Das heißt, du hast drei wirklich richtig harte Bergetappen hintereinander, Massiv Central und dann zweimal Alpen.
Mhm.
Das heißt, wer da, also so eine Überführungsetappe, wie man es manchmal bei der Männertour sieht, die dann irgendwie dann nochmal durch die Provence so einen Ausreißertag oder so mitnimmt,
gibt's nicht
hier. Das gibt es hier einfach nicht.
Und es gibt ja auch keinen Ruhetag bei der Tour de France Femme. Das kommt ja auch noch dazu. Also am Ende haben die Mädels dann wirklich 9 Tage hartes Racing in den Beinen.
Mhm.
Das macht ja auch nochmal was, weil klar, bei den Männern gibt's oft Rundfahrten, die 8 Tage lang sind oder die dann auch bei den Grand Tours werden ja oft 9 Etappen am Stück gefahren, bis der erste Ruhetag kommt. Bei den Frauen gibt's diese langen Blöcke eigentlich fast gar nicht im Rennkalender. Da sind dann 9 Tage am Stück schon eine Aussage.
Letzte Etappe ist auch nicht wirklich flach. Ist dann so, ja, wie sagt man, Alpenvorland irgendwie so. Ich meine, beziehungsweise es geht das schon noch mal richtig.
Das geht richtig in die Alpen
richtig rein. Col du Jupon, alter Bekannter von der Tour de France, einstmals Ort, wo Jan Ullrich im Jahr 2000 Lance Armstrong abhängte.
Ja.
Und dann ist das Ziel allerdings nicht unmittelbar nach der Abfahrt, wie man das dann von der Männer-Tour de France auch kannte. Es kommt dann noch einer, der Col du Corbier. Und dann zieht sich das so lange dann nochmal ins Ziel nach Châtel-le-Port-du-Soleil. Das ist dann tatsächlich das Gesamtziel der Tour de France. Da endet das Rennen.
Direkt an der Schweizer Grenze? Ja.
Also wenn es zur Sache geht am Col du Jupon, man kann auch da tatsächlich dann nochmal die Tour de France verlieren, auch am letzten Tag.
Ich finde auch, das ist so eine Etappe, wo du, Jean-Claude Leclerc spricht immer so gerne von Relaisstationen, deshalb möchte ich das jetzt auch machen.
Mhm.
der Jouplan kommt ja genau zur Etappenmitte und selbst von diesem letzten Col du Corbier sind es noch ungefähr 30 Kilometer bis ins Ziel, aber so die ganze Zeit so ganz leicht ansteigend, so ich will nicht sagen flach, aber das fährt man halt auf einem großen Kettenblatt. Und wenn du da natürlich dann die Gegnerin irgendwie abhängen konntest und du hast dann Teamkolleginnen vielleicht in der Fluchtgruppe gehabt, die jetzt zu dir zurückfallen lassen und dich wieder pacen können. Oder vielleicht auch, du wurdest abgehangen, hast aber Teamkolleginnen bei dir, die dich halt wieder nach vorne fahren können.
Ja.
Also das ist, finde ich, taktisch eine super spannende Etappe. Die kann man jetzt, finde ich, total schwer einschätzen, wie die laufen wird, weil natürlich auch vieles von abhängen wird, wie sieht das Gesamtklassement nach dem Col de la Madeleine aus?
Ist es was, wenn alles quasi in trockenen Tüchern ist, die Abstände sind groß und so weiter, es kommt eigentlich nur noch dran, ins Ziel zu kommen, dann ist es so eine Ausreißer-Etappe.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wenn es knapp ist, dann ist es tatsächlich nochmal mit einer guten Taktik, mit einer guten Teamtaktik, dass man da das alles nochmal auf links drehen kann.
Also die Etappe hat Popcorn-Potenzial.
Tour d'honneur kann man da wirklich nicht zu sagen. Also das ist ja gerade auch bei den Männern die Diskussion, diese Schlussetappe in Paris, die da auch nochmal aufgewertet oder verändert wurde durch dieses Finale am Montmartre.
Mhm.
Aber es ist trotzdem Paris, es ist trotzdem Champs-Élysées, es ist das, was man irgendwie ein bisschen kennt und da bei der Tour de France der Frauen, da ja Spannung bis zum letzten Tag und auch wirklich richtig Radrennen bis zum letzten Tag.
Ja, ich finde es schade, dass es kein Zeitfahren gibt,
muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, ist alles drin oder fehlt noch was?
Ich finde, so ein Zeitfahren hätte man schon machen können bei 9 Etappen, finde ich. Und wenn es nur ein Prolog gewesen wäre von 5 Kilometern, aber irgendwie...
Mhm.
Kommen wir später vielleicht noch dazu, wenn wir über die Favoritinnen sprechen. Ich finde, da gibt es so eine Fahrerin, wo ich mich irgendwie gefreut hätte, wenn es ein Zeitfahren gäbe. Oder ich
dann machen wir es nicht so spannend. Sprechen über die Favoritinnen. Wer wird da deiner Meinung nach benachteiligt ein bisschen durch den Kurs?
Ich weiß nicht, ob benachteiligt, aber so Marleen Reusser hätte ich da gern gesehen, weil die sich ja dieses Jahr, die Schweizerin, extrem stark in den Bergen zeigt. Kannte man bislang jetzt gar nicht von ihr. Sie war ja bislang so eine reine Zeitfahr- und Klassiker-Spezialistin. Und sie ist nicht ganz auf dem Niveau von Demi Wollering am Berg, würde ich sagen. Aber wenn man da jetzt irgendwie so ein 20-Kilometer-Zeitfahren reingepackt hätte, gut, konnte man jetzt letztes Jahr, als man den Kurs entwickelt hat, noch nicht ahnen, dass Marleen Reusser über den Winter so einen krassen Sprung nach vorne macht. Aber dann würde ich sagen, dann könnte das spannend werden, weil dann fährt die sich da vielleicht mal so 30, 40, 50 Sekunden auf eine Wollering raus, die man dann in den Bergen erstmal wieder zurückholen muss.
Also ich finde es auch tatsächlich ganz losgelöst von der Person Marlene Reusser jetzt, muss ich sagen, irgendwie gehört doch zu einer Tour de France auch ein Zeitfahren, oder?
Ja, eigentlich schon.
Also ich finde es okay, wir haben jetzt dieses Jahr keine Kopfsteinpflasterpassagen, wir haben keinen Schotter, also das, was wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr ja auch noch gesehen haben mit der Schotter-Etappe bei den Männern, also das haben wir hier jetzt nicht. Und umso mehr, denke ich eigentlich, wäre ein Zeitfahren eigentlich noch eine coole Sache gewesen.
Ja. Ich liebe ja die Disziplin Zeitfahren. Klar, die ist zum Zuschauen eigentlich ein bisschen langweilig, weil es sind halt 140 Fahrerinnen, die irgendwie ins Rennen gehen und okay, jetzt kommt eine ins Ziel, jetzt kommt die nächste. Ah, die war 5 Sekunden langsamer.
Ja.
Es ist nicht spannend zum Zuschauen, aber es passiert halt, es macht halt was mit dem Rennen und es kann halt die nächsten Etappen dann wieder potenziell spannender machen, wenn eben da eine Fahrerin, die am Berg vielleicht nicht die allerstärkste ist, sich da aber so ein bisschen, oder vielleicht auch eine Fahrerin, die am Berg sehr stark ist, da aber Rückstand kassiert. Es bringt so eine gewisse Dynamik und so eine Komponente noch in dieses Gesamtbild des Rennens mit rein.
Ich überlege gerade noch an deiner Formulierung rum, dass das nicht, ich weiß nicht, wie du es jetzt gesagt hast, dass das nicht schön ist zum Anschauen oder nicht so spannend zum Anschauen. Weil ich finde, ich gebe zu, ich wache jetzt auch nicht nachts auf und denke so, endlich mal wieder ein Einzelzeitfahren angucken. Aber ich finde, wenn es dann ist, ich finde es auch immer faszinierend. Ich finde die Technik, also das Material, was da gefahren wird, das ist ja eigener Themenkomplex dann schon. Die Tipps und also die Tricks und Kniffe, mit denen die versuchen, irgendwie noch was rauszuholen, irgendwie dann den Aufleger, den Lenkerauflieger, also wenn man sich das anguckt, was die teilweise, wie hoch das heutzutage ist und wie die Arme dann irgendwie noch so ein bisschen nach oben kommen und auch, also was das für Konstruktionen sind, allein von den Aufliegern, mega abgefahren. Dann die Laufräder und so, die Reifenfrage und so. Ich finde das faszinierend und ich finde auch faszinierend, wenn du siehst, du kannst ja dann doch auch immer so ein bisschen mitspekulieren, sage ich mal. Du guckst dir das an und denkst dann, okay, ist der jetzt schnell unterwegs oder nicht? Und also allein wie die Person auf dem Fahrrad sitzt, also ob das jetzt so ein ganz ruhiger Fahrstil ist und zusammengekauert auf dem Ding und unglaublich kraftvoll oder dann eher von einem Bergfahrer oder einer Bergfahrerin, die so hin und her rutschen und irgendwie versuchen, nicht zu viel Zeit zu verlieren, wo man sieht schon genau, das ist jetzt nicht die Paradedisziplin. Und dann sind die aber trotzdem manchmal total schnell, einfach weil die den Druck irgendwie haben. Und ich find's faszinierend. Und ja, schade, dass das jetzt dieses Jahr nicht gibt.
Ja, ich gebe dir recht, technisch ist es schon spannend und ich finde die Etappen auch cool, die Zeitfahren, guck mir die auch gerne an, aber es ist halt nicht so dieses, oh, und jetzt attackiert jemand und dann wird der abgehangen und dann kommt der aber zurück und so diese Dynamik zwischen den Fahrerinnen, die kriegst du halt natürlich nicht so mit, weil da kommt am Ende eine Fahrerin ins Ziel und dann sagt dir die Uhr quasi was über die Dynamik. Das meinte ich damit, dass das jetzt nicht so spannend ist von der Rennaction her. Ja.
Aber du hast es schon gesagt, mega wichtig natürlich für die Entwicklung des Rennens. Ich glaube, jetzt haben wir lang genug auf die Organisatoren eingeprügelt, dass sie das nicht haben. Aber ich glaube, unser Wunsch ist für nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Zeitfahren auch dabei zu haben. Ja. Unter anderem natürlich für Marlene Reusser, du hast es schon gesagt. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir ja über den Giro d'Italia der Frauen sprechen, der jetzt der Kalender ist ein bisschen anders, muss man da dazu wissen. Der Giro d'Italia der Frauen ist jetzt gerade zu Ende gegangen, lief 2 Wochen oder endete 2 Wochen vor Beginn der Tour de France, also sehr nah aufeinander. Einige Fahrerinnen wird man dann auch bei der Tour de France sehen, andere haben bewusst auf den Giro d'Italia verzichtet, also Demi Vollering zum Beispiel, Vorjahressiegerin Katharina Casia-Niewiadoma ist nicht da gewesen, auch Juliette Labou ist nicht am Start gewesen, also es sind schon große Namen, die gefehlt haben,
aber
es waren noch große Namen dabei.
Marlene Reusser war dabei, Elisa Longo-Borghini hat gewonnen vor Marlene Reusser.
Zum zweiten Mal.
Aus deutscher Sicht spannend, Antonia Niedermayer, Gesamtfünfte. Und beste Nachwuchsfahrerin, wenn ich's.
Ja,
Moment.
Ja, Faktencheck,
ja.
Hat das Trikot gewonnen. Und ja, also.
2 Etappensiege von Liane Lippert.
Ja.
Und ich finde, sie ist, wir haben vorhin gesagt, Alejandro Valverde hat damals das erste gelbe Trikot bei dieser Ankunft in Plümelec gewonnen. Ich finde, Liane Lippert ist da eine ganz, ganz heiße Anwärterin auf diesen Etappensieg und vielleicht sogar auf das erste gelbe Trikot, weil sie hat ja schon mal eine Tour de France-Etappe gewonnen, auch bei einer ähnlichen Zielankunft, so ansteigende Zielgerade, wo ein Sprint aus einer
kleinen Gruppe.
Also kein Druck, Liane, falls du das hörst, aber wir würden uns sehr freuen, wenn es ein gelbes Trikot für Deutschland gäbe.
Wäre natürlich auch für den Frauenradsport in Deutschland toll, sowohl Etappensiege als auch gelbes Trikot. Aber war es natürlich jetzt auch schon beim Giro d'Italia. Du hast es gerade gesagt, zwei Etappensiege von Liane Lippert. Letzte Etappe auch gewonnen, also die achte Etappe, die in Imola zu Ende ging. Mhm. Ja, also nach gesundheitlichen Problemen, auch Schwierigkeiten in den letzten Jahren, ist nicht immer alles rund gelaufen, wieder richtig, richtig stark zurückgekommen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat man ja letztes Jahr schon gesehen. Mhm. Bei der WM war sie ja sehr, sehr stark und auch dieses Frühjahr dann Dritte in Flandern geworden. Mhm. Ich glaube, sie ist wieder da, wo sie vor zwei Jahren zumindest mal war. Oder auch damals, wo sie die Tour de France-Etappe gewonnen hat. Und ja, ob es jetzt mit dem gelben Trikot klappt oder nicht, aber ich glaube, sie wird da auf jeden Fall mitmischen. Gerade bei diesen anspruchsvollen Etappen. Vielleicht auch dann auf so einer fünften oder sechsten Etappe, wo vielleicht dann auch mal eine Ausreisergruppe eine Chance hat oder zumindest dann aus einem reduzierten Feld dann 20 Frauen um den Sieg sprinten.
Und selbst wenn sie nicht auf eigene Etappensiege gehen kann, ist sie natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor als Helferin für Marlene Reusser.
Genau, das ist ihre Kapitänin. Mhm. Die hatte ja, lustigerweise ist ein blödes Wort, aber die hatte ja auch gesundheitliche Probleme. Hat, glaube ich, an Long-Covid gelitten oder zumindest lange an einer Corona-Erkrankung. Und auch einfach cool zu sehen, dass sie da jetzt wieder voll auf der Höhe ist und nicht nur auf dem Level, wo sie vorher war, sondern vielleicht sogar auch noch stärker geworden ist.
Die Frage ist natürlich die Niederlage für Marlene Reusser beim Giro. Nicht ganz so knapp wie letztes Jahr bei der Tour de France, aber auch ein Sekundenpoker und ähnliche Emotionen bei der Siegerin Lisa Longoborghini und dann eben mit dem negativen Vorzeichen, mit der Trauer bei Marlene Reusser. Auf der vorletzten Etappe war es, wo bei der Bergankunft eben das Trikot dann doch tatsächlich nochmal gewechselt hat. Marlene Reusser lange Zeit den Giro d'Italia der Frauen angeführt in diesem Jahr. Dann ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, 20 Sekunden, also wirklich 18 Sekunden, den Giro d'Italia doch verloren. Da ist jetzt natürlich die Frage, war das was Einmaliges und ganz stark jetzt Giro-bezogenes, diese Superleistung von der Marlene Reusser? Und wie geht sie auch mit dieser Niederlage um? Ist das jetzt so eine Wutreaktion? Kann sie jetzt sagen, bei der Tour gehe ich voll motiviert an den Start? Oder ist es noch so, ich muss das verarbeiten und die Beine gehen mir irgendwie auf?
Also ich glaube nicht, dass sie da lange dran zu knabbern hat und das war jetzt auch keine Eintagspflege. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal ihre Etappenrennen-Gesamtergebnisse dieses Jahr durch. Sie war nie schlechter als der zweite Platz, wenn sie bei einem Etappenrennen gestartet ist und hat zum Beispiel auch die Tour de Suisse gewonnen vor Demi Vollering, die ja wahrscheinlich so die Top-Favoritin für die Tour ist. Also klar, diese 18 Sekunden, das ist natürlich schade, aber ich glaube, dass sie da trotzdem sehr motiviert in die Tour de France geht und die Tour ist ja nochmal das größere und man muss wahrscheinlich sagen auch wichtigere Rennen als der Giro d'Italia, auch wenn der Giro bei den Frauen eine größere Historie hat als jetzt die Tour de France Femme. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwie den Kopf in den Sand steckt, sondern eher sieht, okay, ich bin halt total konstant, ich bin im Zeitfahren sowieso stark, ich bin im Hochgebirge richtig gut. Ich glaube, dass sie da eher noch Mut rausschöpft. Hast du diese Situation mitbekommen, als Marlene Reusser ins Ziel kam, Rosa abgeben musste und dann Antonia Niedermayer dazu kam? Das fand ich, war ja ein tolles,
anderes Team,
tolles Bild. Anderes
muss man
Team.
Dazu wissen, aber
hat sich neben Marlene Reusser gesetzt, hat sie getröstet, in den Arm genommen und Marlene Reusser hat dann, ich glaube, noch am selben Abend oder am nächsten Morgen einen Post auf Instagram abgesetzt, sich bei Antonia Niedermayer bedankt und meinte, so, was für eine tolle Geste von dir, wir kennen uns eigentlich kaum, wir sind Konkurrentinnen. hatten vorher eigentlich nie wirklich miteinander zu tun, aber dass du so in dem Moment mich da so emotional gestützt hast.
Dass sie das so erkennt auch, die wird ja, ja auch mit Puls 180 und Laktat, was aus den Ohren rauskommt, da über die Ziellinie gekommen sein, erkennt ja dann aber, was das für ein Moment ist und was für eine schwierige Situation für Marlene Reusser und tröstet sie da. Ja, auf jeden Fall. Klar, ja, einer der Gänsehautmomente eigentlich dieser, dieser Rundfahrt auch. Stichwort Wut im Bauch. Demi Wollering. Letztes Jahr um 4 Sekunden verloren. Was ja meinst du? Wird sie das, also kommt die mit so einem Hals und vernichtet alles?
Ich weiß nicht, ob sie so einen Hals hat, aber ich glaube, sie ist die klare Top-Favoritin und sie hat zum einen ein sehr starkes Team an ihrer Seite. Sie hat ja mit Evita Music und Juliette Labousse zwei super starke Kletterinnen an ihrer Seite. Die könnten ja auch beide selber Kapitänin sein.
Ja.
Und ich glaube, wenn nichts gesundheitlich, sturztechnisch, Windkante irgendwie dazwischen kommt, dann ist Demi Wollering die, die es zu schlagen gilt. Was ich ja spannend finde, ist, dass ihre bis letztes Jahr noch Trainerin Anna van der Breggen
jetzt wieder
zurückkehrt, wieder mitmischt. Ich meine, die kennt natürlich Demi Wollering super für gut.
Demi Wollerings altes Team.
Altes Team, ja.
Also das, viele Twists das, quasi drin.
Das hat echt Unterhaltungspotenzial. Das könnte ein Blockbuster werden mit 9 Folgen. Das finde ich super spannend, weil ich stelle mir so vor, du bist dann irgendwann so zu zweit vorne. Und irgendwie, du weißt dann so, okay, warte mal, das ist meine Trainerin, die weiß halt genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und oder ehemalige Trainerin,
ja, ja, ja.
Sie ist ja nicht mehr die Trainerin. Ich finde, das zeigt aber auch den Wert von der Tour de France Femme, weil Anna van der Breggen hatte ja, ich meine, 2021 ihre Karriere beendet. Also die Tour de France Femme noch gar nicht gab. Jetzt kommt sie wieder, eben weil sie sagt, boah, das ist halt so ein krasses Rennen.
The place
so,
to be.
So wichtig, the place to be. Das gleiche gilt ja für Pauline Ferrand-Prévot von Wismar Liesebike. Die ist ja auch vor über 10 Jahren schon Weltmeisterin auf der Straße gewesen. Hat sich dann eher so auf Cyclocross, Mountainbike, Gravel spezialisiert, ist Straßenrennen nur noch so zu Trainingszwecken gefahren. Kehrt jetzt auch voll auf die Straße zurück und sagt, ich will die Tour de France Femme gewinnen.
Das, ich wollte gerade sagen,
deswegen komme ich
genau mit komm ich dem hierher. Klaren Anspruch auch ja. und dem Ziel. Ja.
Und hat dieses Jahr Paris-Roubaix gewonnen. Mhm. Also wer mit, ich glaube, sie wiegt keine 50 Kilo, wer mit so wenig Gewicht Paris-Roubaix gewinnen kann, der kann im Gebirge erst recht schnell fahren.
Und ja, Stichwort 50 Kilo. Die beiden Bergankünfte beim Giro d'Italia wurden gewonnen von der Australierin Sarah Gigante. Auch jetzt die Frage, ich weiß nicht wirklich, ob sie startet, aber bei so einer bergigen Tour de France ohne Zeitfahren, wo am Ende die ganzen Berge noch kommen und es wirklich hoch hinausgeht, vielleicht auch ein Überraschungskuh. Was glaubst du? Wäre das denkbar, egal ob das jetzt Sarah Gigante ist oder jemand anders?
Ich glaube, das ist immer denkbar, weil das ja, wie soll ich das sagen? Also, wir haben ja auch letztes Jahr Pauline Rojakas gesehen. Die hatte ja auch vorher keiner so auf dem Schirm, dass sie da im Hochgebirge so mitfahren kann. Ich glaube, dadurch, dass der Frauenradsport noch nicht so, der ist zwar auf einem sehr guten Weg, sich immer mehr zu professionalisieren, aber ich glaube, dass dann ganz oft, wenn so junge Fahrerinnen auf einmal in so ein Team reinkommen, man da, glaube ich, relativ schnell dann auch große Fortschritte physisch machen kann. Und dann auch sehr schnell in die Weltspitze vordringen kann. Das ist bei den Männern vielleicht was anderes, wo die Jungs ja schon im Nachwuchs-Junioren-U23-Bereich optimale Trainings- und Wettkampf- und Ernährungsbedingungen haben und dann die da gar nicht mehr so viel Potenzial schlummert. So. Aber bei den Frauen, wo dieser Unterbau vielleicht noch gar nicht so professionell ist, sondern nur die Weltspitze so super professionell. Wenn du dann halt das schaffst in so ein Weltklasse-Team und sie fährt für das Frauenteam von Quickstep, AG
ja.
Insurance, fiel gerade der Name nicht ein.
Ja,
und sie
klar,
ist ja keine Unbekannte, also sie hat ja auch schon, wie gesagt, 2 Etappensiege beim Giro d'Italia. Ich habe jetzt mal geguckt, sie steht jetzt noch nicht auf der Startliste für die Tour de France Femme, aber wenn sie fährt,
ja, also gerade auch mit dieser Form, die sie jetzt beim Giro bewiesen hat, wenn sie die kompensieren kann, aufrechterhalten kann, dann angesichts der Streckenführung durchaus auch ein Name, den man im Hinterkopf haben sollte. Ich finde so ein bisschen, es gibt zwei große Unbekannte, finde ich. Das eine ist die Vorjahressiegerin Kasia Nevaduma. Wo steht die?
Mhm.
Und das zweite finde ich tatsächlich Lotte Kopecky. Die Weltmeisterin war schon, ich weiß nicht, ob sie zweite oder dritte war, aber vor 2 Jahren bei der Tour de France war sie ja ganz vorne mitgefahren.
Gesamt und zweite geworden, wenn ich es richtig
weiß. Ich meine auch zweite. Ja. Und ja. Dieses Jahr beim Giro d'Italia jetzt ausgestiegen. Lief es nicht so rund. Eigentlich jemand, der auch auf jedem Terrain richtig gut zurechtkommt. Hätte ich auch gedacht, okay, wenn mal alles zusammenkommt, auch durchaus eine Kandidatin auf jeden Fall wieder fürs Podium, vielleicht sogar für Gelb.
Mhm.
Aber bei ihr würde ich jetzt sagen, also schwierig, weil es beim Giro ja auch nicht so ganz klar war, warum sie raus ist. Das war ihr, glaube ich, auch selber nicht so klar. Sie hatte auch so gesagt, irgendwas stimmt nicht. Noch stärker natürlich die Frage, die Vorjahressiegerin. Das
ja, die kann man irgendwie so dieses Jahr noch gar nicht einschätzen. Mhm. Ne? Also ich gucke auch gerade mal durch die Ergebnisse, gut Dritte bei der Tour de Suisse hinter Wollering und Reusser.
Mhm.
Das ist eine super Platzierung. Elfte bei der Spanien-Rundfahrt der Frauen. Ansonsten, ja, so bei Eintagesrennen zweimal Vierte geworden im Frühjahr.
Vierte ist ja eigentlich ihr Abo-Platz. Ja, also das war ja wirklich auch über Jahre hinweg so ein bisschen tragisch, dass sie da nie so dieses große Ding raushaut. Umso toller fand ich ja letztes Jahr, dass sie die Tour de France gewinnen konnte. Ja, man könnte natürlich argumentieren, Elfte bei der Vuelta, dann Dritte bei der Tour de Suisse. Formaufbau stimmt und bei der Tour de France, zack, ist sie da. Was glaubst du?
Also ich glaube schon, dass sie da sein wird, aber ich gehe jetzt nicht von aus, dass sie wieder gewinnen wird. So, weil ich glaube, so fair muss man sein und das weiß sie, glaube ich, auch selber. Da ist letztes Jahr auch, klar hat sie eine krasse Leistung gezeigt, also allein dieser mentale Aspekt bei diesem Schlussanstieg Alpe d'Huez, wenn dann die Uhr so langsam gegen dich tickt, dann trotzdem dabei zu bleiben, das fand ich mega beeindruckend. Aber ich glaube, sie weiß auch, dass sie letztes Jahr da auch ein bisschen glückliche Umstände dazu kamen mit diesem Sturz von Demi Vollering, mit diesem Zeitverlust, dass sie überhaupt erst in die Position kam, die Tour de France zu gewinnen. Also ich glaube, sie wäre sonst wahrscheinlich zweite, dritte geworden. Ich glaube, sie ist auch dieses Jahr wieder eine Podiumskandidatin, weil das muss man ihr immer zutrauen, weil sie auch super erfahren ist und einfach im Gebirge super stark. Aber ich glaube, wenn es wirklich rein über die Kraft und über die Physis geht, schätze ich Demi Vollering und wahrscheinlich auch Marlen Reusser noch mal einen Ticken stärker ein.
Mhm.
Wie geht's dir? Siehst du es anders oder
stimmst du? Ich sehe vor allem, ich glaube, diesen psychologischen Aspekt bei Demi Vollering. Ich glaube, sie will diese Scharte auswetzen. Also das ist, glaube ich...
Die lässt nichts anbrennen dieses Jahr, glaube ich.
Ja, das Hauptding irgendwie. Ich glaube, auch mit dem, du hast eben schon erwähnt, die Stärke ihres Teams. Also was da noch für Fahrerinnen Demi Vollering unterstützen werden.
Mhm.
Deswegen würde ich, dann sind wir jetzt schon beim Punkt quasi Tipps von uns, wie das Rennen ausgehen wird.
Da muss ich vielleicht dazu sagen, unsere Tipps für die Männertour, da sind ja einige schon teilweise, also ja, mein Podium wird schon mal nicht mehr eintreten, sage ich nur so viel dazu.
Ja. Was hattest du nochmal gesagt bei den Männern?
Ich hatte gesagt, Joao Almeida wird Dritter, der ist ja mittlerweile schon ausgeschieden.
Ja gut, okay, aber sowas kann ja immer passieren. Vom grundsätzlichen Potenzial wäre das ja auf jeden Fall möglich gewesen. Ja. Ja, also ich würde sagen, Demi Vollering macht's. Und was so Etappen angeht, glaube ich tatsächlich, dass Lorena Wiebes bei den Etappen 3 und 4 auf jeden Fall bei den Sprintetappen, die es gibt. Es gibt wenig Gelegenheiten für die reinen Sprinterinnen und ich glaube, die beiden, die wird sie sich nicht nehmen lassen.
Mhm. Ja, also aus Vernunft muss ich ja bei Vollering mitgehen mit dem Tipp, dass sie das gewinnt. Ich sage, Marlen Reusser wird Zweite und Dritte wird Anna van der Breggen.
Okay. Und
ich weiß noch nicht, wie es mit Antonia Niedermayer aussieht, ob sie die Tour de France fährt oder nicht, habe ich jetzt noch nichts gelesen. Wenn sie an den Start geht, holt sie das weiße Trikot und Leanne Lippert holt sich das erste gelbe Trikot auf der ersten Etappe.
Tipp oder Wunschdenken? Also, oder vermischt sich das da?
Sichere Gewissheit.
Okay, ja. Ja, spannende Sache. Also auf jeden Fall, ich glaube, man kann sagen, wir haben richtig Bock.
Auf jeden Fall. Tour de France, du hast es schon gesagt, die geht jetzt 4 Wochen. Mhm. Der Montagsblues, wo man dann so mittags irgendwie feststellt, ja, warte mal, scheiße, was mache ich denn jetzt heute Nachmittag, ja, außer arbeiten? den gibt's halt nicht mehr. Und
Ja, und es läuft ja dann sogar ein Wochenende parallel. Also das erste Wochenende der Tour de France der Frauen ist zugleich das letzte Wochenende der Tour de France der Männer. Und da ist es ja so, dass die 20. Etappe der Männertour ist ja dieses Jahr gar nicht so der also ist ja eher die Ausreißer-Etappe.
Richtung Paris.
Da ist nicht mehr, manchmal ist es ja so, dass wirklich am Vortag von Paris nochmal die harte Monsterberg-Etappe, oder wir hatten ja auch schon mal den Mont Ventoux am Vortag von Paris. Also sowas gibt es dieses Jahr nicht. Eher die Etappe, die man so ein bisschen nebenher laufen lassen kann und dann eben Splitscreen direkt die Frauentour dann auch schon dabei. Und am Sonntag dann eben 2. Etappe der Frauentour und abends dann
die Paris-Etappe.
Die Paris-Etappe, also da kann man sich den ganzen Nachmittag bis Abend quasi geben und dann geht's eben weiter. Dann kommt nicht dieser Blues, sondern es geht dann eben noch eine ganze Woche weiter und ja.
Und wenn dann die Frauentour zu Ende geht, ist bei den Männern schon wieder Klassiker San Sebastian, dann beginnt meistens so Polen-Rundfahrt.
Also da muss ich sagen, das ist bei mir schon eher so B-Sortierung, also auch. Also so Klassiker San Sebastian, das Baskenland, die sind ja verrückt ohne Ende, was den Radsport angeht. Und ich finde die Bilder dann auch immer total toll. Aber das ist so ein bisschen bei mir untergegangen in den letzten Jahren, muss ich sagen. Da bin ich irgendwie schalte ich da so ein bisschen ab.
Ich brauche auch mal, muss mich von der Tour de France erholen.
Ja, fast. Ja. Also ist es bei dir so, dass du da auch direkt wieder mit geschärften Sinnen vorm Fernseher sitzt?
Es kommt ein bisschen auf die Startlisten drauf an, finde ich. Also wenn jetzt San Sebastian da auch Pogacar und Vingegaard an Start gehen, dann gucke ich mir das schon an. Aber wenn da jetzt, ja, weiß ich nicht.
Ja, du musst ja jetzt keine Namen nennen und irgendwie diskreditieren.
Ivan Romeo gegen... sag mal irgendeinen anderen gegen
Luc Leblanc.
Ganz andere Zeiten.
Das war so, der erste Name, der wir jetzt in den,
also das müssen
in den Sinn kam.
Schon Namen sein, die einem so ein bisschen so ein bisschen zum Einschalten triggern, wo man weiß, boah, da geht's richtig zur Sache.
Also bei mir ist es tatsächlich so, es geht dann eher wieder zur Vuelta. Da komme ich dann irgendwie emotional und so interesseseitig wieder richtig aus der Hütte. Aber bis dahin ist schon immer eher ja, ein bisschen Pause. Aber wie gesagt, Pause müssen wir dieses Jahr erstmal nicht machen. Die Tour de France Femme avec Swift. Ja, wir freuen uns drauf. Und wir hoffen, dass ihr dank dieser Folge jetzt auch ein paar Einblicke und auch Vorfreude entwickelt habt. Und lasst es uns gerne wissen, was eure Tipps sind. Vielleicht sagt ihr ja völliger Quatsch, dass die beiden so auf die Demi Wollering setzen, denn es wird jemand ganz anderes. Dann schreibt uns das gerne an podcast@roadbike.de. Und gleiches gilt natürlich für Themenvorschläge, wenn wir über etwas ganz Besonderes sprechen sollen, hier im Podcast Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Und in dem Sinne sagen wir, Erik.
Salut.
A bientôt. Und bis zum nächsten Mal. Watch the Femme.
Watch the Femme, stimmt. Schönes Motto.
Und ein schönes Schlusswort.
Schönes Schlusswort.
Macht's gut.
Ciao. Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.